Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Genau, und heute sprechen wir mit Laura Katrin Seitz. Laura ist Global HR Executive, CHRO, CPO, People and Culture Consultant, Board Member und Speaker. Sie hat ein Reichtum an Erfahrung im globalen HR. Sie war Senior Vice President und Global Head of HR bei BioNTech, VP und Global Head of HR bei Biologics, VP und Global Head of HR für Finance, IT, HR und Legal und Communications bei Hoffmann La Roche, HR Area Manager Asia, Afrika und Australien bei Boehringer Ingelheim, Manager HR und International Relations bei TÜV Süd. Und heute berät sie mit Strategy in Action Unternehmen unter anderem im Transformationsmanagement und HR-Strategie und Innovation und Coach CHROs und CPOs. Laura war mal auch Liaison mit der Nagano Olympic Committee in Japan. Und sie hat also als eine der wenigsten Menschen selbst ihren Vornamen aussuchen dürfen. Herzlich willkommen, liebe Laura.
Willkommen. Dankeschön und ich freue mich, hier zu sein.
Laura, erst einmal, wie kommt das, dass du deinen eigenen Vornamen ausgesucht hast?
Ja, eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe meinen Vornamen nie so furchtbar gerne gemocht. Katrin Seitz klingt sehr hart. Es gab auch viele Katrins in meiner Generation. Es war ein sehr beliebter Vorname. Aber ist nun mal der Vorname und so ist es. Und dann habe ich aber länger in Asien gelebt, erst in Taiwan und dann in Japan. Und da hatte ich ja immer jeweils chinesischen und dann japanischen Namen. Und da dachte ich, naja, als ich dann nach Deutschland zurückkam, jetzt gibst du dir, ohne groß nachzudenken, einfach mal einen eigenen Namen. Habe das auch rechtlich abgeklärt und habe den dann inoffiziell, aber über viele Jahre geführt, bis ich dann in Hessen, wo ich umgezogen war, einen netten Beamten fand, der sagte, ja, ich kann das auch umschreiben, offiziell. Und seitdem ist es ganz offiziell in allen Büchern und seitdem heiße ich offiziell Laura Katrin Seitz. Ich habe natürlich die Katrin behalten als der Name, der von meinen Eltern mir gegeben wurde, aber die Laura, das ist eine Selbstkreation.
Die Laura, die sich selbst kreiert, du hast es erwähnt, in Japan und in China warst du ja auch unterwegs. Also wie kamst du dazu, mit der Olympischen Komitee irgendetwas zu machen?
Ja, ich bin von Haus aus Asienwissenschaftlerin. Ich habe Sinologie, Japanologie und Jura studiert. Oh. Und während des Studiums in Taiwan gelebt, das heißt, ich wollte wahnsinnig gerne nach dem Studium dann Erfahrung in Japan sammeln. Dafür braucht es einen guten Job. Und da fand ich damals war es noch in der Zeitung, noch nicht online oder so, ne? Stellenausschreibung. Das lief über die japanische Botschaft, damals noch in Bonn. Und da suchten die Koordinatoren für internationale Beziehungen, die halt in verschiedenen Provinzregierungen in Japan tätig sind. Und so kam ich zu diesem verrückten Job, der mich dann 2 Jahre in die japanischen Alpen und in den Kontext der japanischen Olympischen Spiele, in die Vorbereitung dafür brachte. Und es ist natürlich eine faszinierende Erfahrung für einen jungen Menschen, frisch von der Uni, dann in so eine andere Kultur reinzuplumpsen und sich dort auch irgendwo bewähren zu müssen.
Was ist dir aus dieser Zeit besonders hängen geblieben? Gibt es da so ein, zwei Aspekte, gerade wenn man das erste Mal dann da ist und noch jung ist, wo du sagst, da erinnerst du dich heute immer noch dran an einen bestimmten Moment oder eine Situation?
Ja, es gab einige Situationen, wo man einfach davor steht und so richtige Wut entwickelt. Das macht doch alles keinen Sinn, wie das hier läuft. Ich habe irgendwie, es wurde kalt und ich habe diese Badewanne nicht warm gekriegt. Und ich stand da und war total verzweifelt. Ich habe gefroren, bis man dann merkt, ja, da füllt man erst das Wasser und danach wärmt man es. Ne? Also alles so Dinge, die Systeme in anderen Ländern laufen einfach anders. Mhm. Ne? Also so die Dinge des Lebens, wo man manchmal echt steht und man ist gestresst, kommt von der Arbeit nach Hause und es funktioniert nicht. Und man lernt dann einfach extrem viel über sich selbst. Ich habe auch extrem viel gelernt aus dem Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, wie die Interaktionen dort sind in der Arbeitswelt. Großraumbüro, ne? 2 lange Linien hier, wo wir sitzen, einer neben dem anderen, total unergonomisch. Enge, schlechte Stühle, enge Sitze. Vorne saß der Chef und schaute dann so richtig dieses ganz andere Arbeitsumfeld. Geraucht wurde da auch noch. Kollege zwei weiter, hat geraucht wie ein Schlot. Eine völlig andere Arbeitsumfeld, ein völlig anderes Arbeitsumfeld und sich darin zurechtzufinden und dann auch wirklich ganz tief in diese Kultur einzusteigen. Und das war natürlich in Nagano noch mal tausendmal besser als in Tokio, weil es dort kaum Ausländer gab.
Ich musste so lachen, als du gesprochen hast, Laura, weil als ich nach Deutschland kam, haben die Züge gestreikt und ich kam dann nach 36 Stunden sehr, sehr müde, legte mich ins Bett und habe die ganze Nacht gerätselt, warum die ganz großgewachsenen Deutschen so kurze Bettdecken haben, bis ich in der Früh gesehen habe, dass sie die anders falten als bei uns und die gar nicht so kurz sind, wie sie dann auch aussehen. Mit diesem Interkulturellen kriegt man auch einen Blick auf sich selber. Viel mehr, also man hinterfragt auch die eigene Kultur. Ist es dir auch so ergangen und hilft dir das dann auch in diese HR-Umfeld?
Es ist mir ganz, ganz bestimmt so gegangen. Ne? Der Umgang miteinander, der Umgang in der Arbeitswelt, der Umgang Mann und Frau, das war auch damals in Japan auch manchmal ein bisschen heikel, ne? Wie man da als ausländische Frau sich einordnet in der Gesellschaft. Diese Art, wie sich Respekt gezollt wird gegenseitig, die sehr subtile Art, sehr indirekte Art der Kommunikation. Nicht mehr dann, als ich nach Bayern gezogen bin, von Tokio nach Bayern letztlich, relativ schnell abgewöhnen musste, weil ich kam furchtbar arrogant rüber. Also, aber man hinterfragt sehr stark die eigenen Muster, was so normal klingt aus dem eigenen Kontext, ist halt im anderen Kontext nicht normal. Ne? Also ich kann mich in Japan im Büro nicht einfach mit einem männlichen Kollegen, der älter ist als ich, vor allen anderen streiten. Das geht nicht. Ne? Mhm. Da gehen wir lieber vor die Tür. Da reagiert man sehr, sehr sensibel.
Absolut. Ich finde das ja tatsächlich ein spannendes Thema. Ich bin selber sehr viel in Asien gewesen, vor allen Dingen in Südostasien, Singapur, Malaysia, China, ein bisschen auch Japan und Korea. Und viele der genannten Länder sind ja sehr, sehr fortgeschritten, auch gerade was den digitalen Transformationsprozess angeht, obwohl sie ja, sagen wir, viele typische Artefakte der digitalen Transformation, die als sehr wichtig gelten, wie dieses flache Hierarchien und maximale Transparenz, gar nicht so wirklich leben, wie das bei uns gerade im angelsächsischen Bereich und im europäischen Bereich ja heute vogue und üblich ist. Aber das nicht so wirklich tun, weil es kulturell anders geprägt ist, aber dennoch erfolgreich sind. Was für mich auch wieder so die Frage stellt, ob wir vielleicht da trotzdem zu eindimensional denken im Transformationsprozess und meinen, wir haben jetzt schon den einen Weg gefunden. Vielleicht gibt es aber noch ganz andere Wege, die wir auch gar nicht so richtig zugelassen haben. Wie siehst du das?
Ja, ich habe in Japan, aber dann auch in Indien und so ganz verrückte Sachen erlebt, nämlich so absolut zwei Geschwindigkeiten oder zwei verschiedene Ausprägungen. Da gibt es die Ausprägung, das war jetzt in Indien, in Mumbai oder Bangalore noch viel mehr, hoch industrialisiert natürlich, hoch digitalisiert, ne? Wirklich ganz, ganz spannende Sachen, die da laufen. Man fährt 100 oder auch weniger Kilometer, ist auf dem Land und man findet sich im Mittelalter. Es ist zwei Dimensionen. In Japan auch. Ich meine, wir haben mit Shinkansen damals gebaut, ja. Von Tokio zu Nagano, zu dem Ort, wo ich gelebt habe. Alles absolut fortgeschritten. Aber dann stand an der Bahnstation ein älterer Mitarbeiter, der jeden Morgen die Karten händisch abgeknipst hat. Mhm. Das sind für mich so wirklich zwei Schienen und zwei Geschwindigkeiten. Und es spricht für mich auch ganz, ganz viel zu so einem Grundthema der Digitalisierung, weil wir wollen ja schon auch diesen Kontakt zum Menschen noch haben. Und darum fand ich das ganz spannend, dass da eben noch so jemand stand und wirklich händisch die Fahrkarten da abknipst und die Leute, die sich auch diesen Menschen morgens begrüßten, man kannte sich. Ne? Mhm. Das war so... Ja. Völlig was anderes.
Und trotzdem ist ja gerade das Bahnsystem in Japan so erfolgreich und so pünktlich, wo man vielleicht wieder auch sagen muss, dass Tradition und auch progressives Denken, digitales Denken keine Widersprüche sind oder sein müssen, wenn man sie auch entsprechend geschickt kombiniert. Also ich finde diese Dichotomie, das eine ist das Alte, das Schlechte zwangsläufig, und das Neue ist das Gute, das Erfolgreiche, das wird uns möglicherweise nicht auf Dauer erfolgreich machen oder ist keine nachhaltige Form der Transformation.
Ja, ich denke, für mich zeigt sich daran eins, so eine Frage, die ich ganz spannend finde, wenn man über Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Robotik und sowas alles spricht, ne? Wo bleibt da die Menschlichkeit oder wie viel Menschlichkeit wollen wir in dem allen noch haben und finden und wie definieren wir diese Menschlichkeit auch für uns, ne? Wenn wir mit Algorithmen arbeiten, wir nutzen Roboter und das ist toll. Ich meine, wenn ich einen Roboter habe, der Patientendatenanalysen besser auswertet, ne? Dass ich zuverlässige Ergebnisse habe und dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit hat für ein Gespräch mit dem Patienten und sowas. Das sind alles ja fantastische Entwicklungen und auch Roboter, die jetzt in der Pflege eingesetzt werden für schwere Erhebearbeiten oder so zuarbeiten, sodass die Pflegekräfte dann einfach mehr Zeit für diesen persönlichen Kontakt haben. Ne? Das sind fantastische Dinge. Wenn wir zu Algorithmen kommen und den Einsatz von Algorithmen und wie viel die bestimmen versus was wir da reingeben und so weiter, da kommen wir wieder an andere Themen, wo ich wirklich sage, welche Rolle hat dann noch sowas wie Intuition? Wo sind die Themen, wo ein Mensch eingreifen sollte, ein Mensch bestimmen? Oder werden wir irgendwann zum Dienstleister für die Maschinen? Mhm. Ich denke, das ist so eine spannende Aufgabe, die wir für uns auch definieren müssen. Ich denke, das ist wirklich unser Job. Ne? Die Computer werden es nicht für uns definieren, was unser Menschsein ausmacht. Nee, das müssen wir schon tun. Ne?
Laura, du hast so viel gesehen mit diesen verschiedenen Stationen, mit HR und so weiter. Wo hast du Intuition dann auch so entdeckt, wo du dann sagst, das wäre jetzt wirklich ein Riesenplus für die digitale Transformation, davon brauchen wir mehr?
Ich meine, so ein spannendes, es gibt wirklich ein, zwei spannende Felder, wo diese Algorithmen, künstliche Intelligenz und Intuition fast ein bisschen Spannungsfeld auftut. Ein klassisches Beispiel ist Auswahlprozesse. Mhm. In Auswahlprozessen wird ja künstliche Intelligenz schon eingesetzt. Ja, und da gibt es verschiedene Ebenen davon. Zum einen kann man einfach sagen, man hat ein Programm, das screent, wenn der Job voraussetzt, fließend Italienisch. Dann screent der Computer schon mal alle raus, die nicht fließend Italienisch sprechen, weil das ist ein Muss für den Job. Und das erleichtert die Arbeit der Recruiter, ne? Weil manche bewerben sich halt doch und denken, ich habe doch eine Chance, aber wenn es wirklich Italienisch braucht, Schluss aus. Ne? Dann gibt es aber wirklich die Algorithmen, die eingesetzt werden und teilweise Probleme bereiten, weil, wenn man es jetzt mit künstlicher Intelligenz paart, die Algorithmen, das hat man in der Vergangenheit gesehen, die werden auf ein bestimmtes Profil halt angesetzt sozusagen. Schau auf dieses Profil. Die werden auch, da wird auch durchaus eingefüttert, dass die nicht gucken sollen nach Alter oder Geschlecht oder sonst wie. Aber die sind so clever, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die dann doch merken, was für ein kultureller Hintergrund ist der Bewerber, die Bewerberin, Mann, Frau und. Was dazu geführt hat, dass sie so einen gewissen Bias verstärken, statt ihm entgegenzuwirken. Mhm. Das sind wirklich so die ersten Lerneffekte im Einsatz von Algorithmen bei Auswahlprozessen, ne? Mitarbeiterauswahlprozessen. Kann man natürlich wieder gegenarbeiten, ne? Dass man dann wieder rumprogrammiert, dass dieser Bias rausgenommen wird. Ne? Mhm. Aber das ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen toll, hilft bei der Arbeitserleichterung, hilft zur Arbeitserleichterung. Auf der anderen Seite, hey, es ist das Letzte, was wir wollen, dass künstliche Intelligenz diesen Bias, den wir haben, verstärkt. Ne? Aber weil die einfach auch lernen. Ne? Die lernen, auf Senior-Positionen, da sind mehr Männer. Ne? Ja. Da sind mehr Männer mit einer weißen Hautfarbe. Und dann suchen die automatisch dann durch das Learning raus, okay, die Kandidaten, die da oben auf der Liste landen, die sollten diese Kriterien dann matchen. Ne? Und das ist natürlich genau kontraproduktiv. Und da kommt dann der Aspekt irgendwo, wo ich sage, Mensch geht auch mit Intuition rein. Mhm. Ne? Wenn ich Personalauswahl treffe, da gibt es manchmal auch Lebensläufe, die ein bisschen komisch sind, so ein bisschen, ich denke, oh, irgendwas ist da dran. Ne? Da kommt diese Intuition rein, hat das in der Hand und sagt irgendwie, es passt ja nicht ganz, aber ich will den nicht auf den Stapel outlegen. Ne? Irgendwas ist da. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit künstliche Intelligenz das schon so abbilden kann. Es muss dann irgendwie wirklich, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss einen Weg finden, das zusammenzubringen.
Ich finde das immer so spannend, dieses Thema vom Bias, weil wenn man dann auch den Mensch anschaut, wie viele Menschen sitzen dann immer da und sagen dann, ja, ich nehme die Leute, die zu uns passen. Und gleichzeitig sagen sie, sie wollen eine ganz diverse Workforce haben, also ganz anders und wollen auch Quereinsteiger und so weiter und so
ja,
fort.
Ja, stimmt.
Ich überlege, also wie viel Bias haben wir, was wir nicht ausschalten können.
Und vielleicht verbunden mit wie viel Floskeln verwenden wir da auch in diesem Zusammenhang leider sehr oft.
Ja. Ah, ich finde das ein wunderbares Thema. Ich liebe dieses Thema. Weil zum einen wissen wir alle, das ist intellektuell völlig klar, um ein Team stark zu machen, es hat auch viel mit Innovation, mit neuen Ideen und Kreativität zu tun, was ein Team stark macht, braucht es Unterschiedlichkeit. Mhm. Ja? Wenn wir alle gleich ticken, haben wir eine zweiminütige Diskussion, wir sind uns alle einig, aber das Ergebnis wird nicht das Beste sein. Ja? Wenn wir ganz unterschiedlich sind von dem, was wir an Erfahrungshorizont mitbringen, an Ausbildung mitbringen, an früheren Jobs mitbringen, an kulturellen Hintergründen, you name it, dann haben wir vielleicht eine ziemlich heftige Diskussion, müssen vielleicht drei Schleifen drehen, aber das Ergebnis wird besser. Mhm. Ja? Das wissen wir intellektuell, da gibt es genug Studien dazu. Innovation wird gefördert von Unterschiedlichkeiten. Gleichzeitig sind wir Menschen so, ne, da haben wir unsere Steinzeitgene, wenn ich mal in der Höhle sitze und da schaut jemand rein, der ähnlich aussieht wie ich, fühle ich mich gleich mal wohler. Wenn jemand draußen steht, der irgendwie so völlig anders auftritt, völlig anders redet, ne, ist er erstmal, ne? Und das haben wir einfach noch in uns drin. Der Brain ist ja auch so, das Gehirn ist ja auch so aufgesetzt, dass wir innerhalb von ein paar Sekunden einfach diese Entscheidung auch fällen. Ne? Mhm. Das ist ja auch wie ganz ähnlich, wie wenn da irgendwo ein Feuer ist. Da sage ich nicht erst, okay, da ist sowas, das hat sowas Flackriges, das ist irgendwie hell, warm. Ich mache jetzt erstmal 5 Minuten eine Ableitung, sage ich ja Feuer, ne? Und dann gucke ich mal, was ich mache. Nee, das ist in Split Seconds. Habe ich die Entscheidung, okay, Feuer und jetzt Aktion. Mhm. Und so geht es uns mit Menschen auch. Man kann jetzt aber auch sagen, leider auch. Ne? Weil in diesen 2 Sekunden oder 5 Sekunden, wo ein Kandidat vor mir steht, rattert bei mir schon ein Programm. Mhm. Und das Programm gleicht diese Person auch ab mit Personen, die ich vorher schon irgendwo gesehen habe, sei es im privaten Kontext, sei es im beruflichen. Und da kommt sofort meine Erfahrungswelt mit rein, sodass ich die Person einordne in gut oder schlecht, mehr oder weniger. Das heißt, man muss ganz bewusst mit diesem Unconscious Bias arbeiten, erstmal sich dieser Tatsache bewusst sein, um dann viel unvoreingenommener auf die Menschen zugehen zu können. Punkt ist, wir haben diesen Bias alle.
Ja, ich glaube, der steckt im Menschsein drin. Ja, der steckt im Menschsein, wie du das auch schön beschrieben hast, natürlicherweise drin. Und es wird ja auch viel gemacht in dem Bereich. Da werden Initiativen gestartet und Trainings und so weiter. Ich sehe das Thema aber nach wie vor sehr kritisch, weil aus meiner Sicht ist da noch eine sehr starke Diskrepanz zwischen dem, was man dann immer so theoretisch durchspielt und wie es dann wirklich auch im harten Alltag dann integriert und gelebt wird. Und ja, ich bin so ein bisschen in der Twitter-Rolle. Einerseits bin ich ja sehr nah an HR drin, sehe mich aber auch immer als kritischer Mensch gegenüber HR oder der People-Function. Ich finde, da könnte man noch mehr tun und vielleicht auch nochmal andere Dinge tun als den Inspirational Day und die Kampagne, wo Poster aufgehängt werden. Weil ich bin immer noch in zu vielen Situationen und das kriegen auch unsere Kolleginnen und Kollegen mit, wenn wir beim Kunden sind, wo man merkt, das kommt noch nicht dort an, wo es eigentlich ankommen müsste. Was sind da deine Erfahrungen? Was könnte gerade HR, die wir ja brauchen in diesem Transformationsprozess, da vielleicht noch besser oder anders machen?
Gebe ich dir erstmal recht. Ich beobachte das auch und ich beobachte auch, dass man da viel, viel mehr machen könnte. Was man machen kann, ist verschiedene Dinge. Zum einen wirklich ganz klar sein, was erwarten wir in dem Job? Also die Kriterien wirklich ganz klar beschreiben. Und dann wirklich ein Abgleich, Kriterium für Kriterium, warum sehen wir die Person da, die andere Person dort und so weiter. Ne? Mhm. Das hilft ein Stück weit. Das Zweite ist wirklich dieses Bewusstsein schaffen, dass wir alle mit diesem Bias rumlaufen. Mhm. Wir alle sind mit irgendwelchen Rollenbildern aufgewachsen, Es gibt auch ganz spannende Tests im Internet. Ich habe vor längerer Zeit auch mal einen gemacht. Es ging schlicht um Rollenbild Mann-Frau. Man musste innerhalb von Sekunden irgendwo ticken, irgendwelche Bilder, ohne nachzudenken. Und da kam zum Beispiel auch raus, dass ich mit dem Rollenbild, was meine Eltern eben gelebt haben, meine Mutter war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, mein Vater hat einen anspruchsvollen Job gehabt, dass ich das auch irgendwo in mir drin trage, ne? diesen Bias. Und sich dessen bewusst zu sein und sich dann auch zu fragen, okay, wenn ich jetzt den Philipp interviewe und zu dem und dem Ergebnis komme, könnte ich mir gedanklich jetzt das Experiment überlegen, wenn ich die Anne stattdessen interviewt hätte und sie hätte genau das Gleiche gesagt, wäre ich da zum gleichen Ergebnis gekommen bezüglich den Fit für diese Rolle? Dass man manchmal wirklich diese gedanklichen Experimente für sich macht, um das zu überkommen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich finde es aber wirklich schwierig, weil ich muss jetzt auch mal wieder eine Lanze brechen für eine andere Denkweise, weil Rollenbilder helfen uns ja auch, mit der Komplexität unserer Gesellschaft und der Welt umzugehen. Also ich will keine Rollenbilder verteidigen, um Gottes Willen, aber dieses Vereinfachen, das ist ja auch wieder typisch Mensch. Ich versuche, Dinge zu kategorisieren. Und ich finde es gar nicht so leicht zu sagen, wo ist der Tipping Point? Also bis wohin ist es noch gesund und hilft uns und ist auch nicht diskriminierend? Und ab welchem Punkt ist es dann wirklich einfach auch schlecht, negativ und wirklich im schlimmsten Fall sogar diskriminierend? Und da denke ich auch manchmal bei mir selber nach, naja, wo ist der Punkt? Also natürlich vereinfacht man. Und manchmal ist aber diese Vereinfachung auch wichtig, um überhaupt noch mit diesen vielen Kontextfaktoren zurechtzukommen. Und auch da fehlt es mir wirklich so an Input. Ja? Also jetzt beschäftige ich mich intensiv mit den Themen, aber ich finde nicht, dass man das so, dass es so ganz offensichtlich einfach ist, wie es manchmal auch in den Talkshows getan wird. So, es ist doch ganz offensichtlich. Ich finde es nicht so offensichtlich, vor allen Dingen im täglichen Doing.
Für mich ist die Frage, du sagst, Rollenbilder sind hilfreich. Ich tue mich gerade schwer zu überlegen, wo ein Rollenbild wirklich hilfreich ist, weil wir leben die Rollen ja alle so individuell und unterschiedlich. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da ist ein Rollenbild wirklich hilfreich?
Naja, also wenn ich zum Beispiel an eine Gründerin oder an einen Gründer denke, dann denke ich da an eine Person, die Energie hat. Ich denke an eine Person, die irgendwie relativ mitreißend ist, die energetisch ist, die vielleicht sogar auch ein bisschen dominant ist und die Lust hat zu tun und weniger zuzuhören. Und das ist ja auch ein Rollenbild, das ist die Rolle des Gründers, der Gründerin, wo ich bestimmte Attribute damit verbinde, weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass das so ist. Und das, da würde ich jetzt das nicht zwangsläufig als schlecht erachten, aber vielleicht ist es schlecht, weil es ja vielleicht auch ganz tolle Gründerinnen und Gründer gibt, die eher introvertiert sind, die vielleicht einen ganz anderen Background haben. Aber wie gesagt, ich finde es eben nicht so offensichtlich, ab welchem Punkt ist es dann wirklich ganz kritisch, dass man so überhaupt so denkt. Und ich sehe deinen Punkt total. Aber mir wird da teilweise zu oft so in Schwarz-Weiß-Dichotomien gedacht, sondern ich glaube, es gibt ganz viele Schattierungen und diese Schattierungen, die müssen wir da auch bei der Diskussion vielleicht irgendwie auch sehen.
Also ich finde, es gibt wirklich, ja, es gibt Schattierungen und es gibt auch bei den ganzen Rollen ja jetzt mittlerweile so viele Schattierungen, dass wir diese Rollenmuster fast keinen Menschen mehr richtig überstülpen können.
Ja.
Ja. Weil wie oft gab es die Diskussion, hey, die Kollegin hat 5 Kinder, die können wir doch nicht als Expert hinschicken, ja. Familie, das geht doch nicht. Ja. Oder die jetzt befördern. Und ich kenne genug Frauen mit 5 Kindern, die von einem Land ins andere ziehen.
Auf jeden Fall.
Das funktioniert perfekt. Ne? Also ich denke, dass diese Rollenbilder, die wir so im Kopf haben, dann so stimmen, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer. Mhm. Weil es alles so unterschiedlich gelebt wird, dass die Fragestellung wirklich für uns ist, uns auf genau den Menschen, der da vor uns sitzt, einzulassen und genau zu verstehen, was ist seine und ihre Welt, wie tickt das und wie funktioniert sowas.
Um den Schwank zu HR zu machen, HR denkt ja auch in Rollenbildern. Also man schreibt da Rollen aus, ja, und da versucht man ja auch, das zu vereinfachen, zu kategorisieren. Also wir suchen hier eine Produktmanager, das ist sozusagen die Rolle und das sind bestimmte Sachen, dann versucht man da auch jemanden reinzupressen oder wie auch immer. das ist ja dann eigentlich auch der falsche Ansatz eigentlich, wenn man sich das mal von der Herangehensweise überlegt.
Nun, reinpressen würde ich mal nicht unterschreiben, ja. Man sucht jemanden, für den das eine spannende neue Aufgabe sein könnte.
Die Rolle, aber man versucht dann auch in Rollen zu denken.
Ja, und das weicht sich zwar mehr und mehr auf, ne, in dem Firmen ja auch viel mehr im Sinne von Projekten denken und von diesen starren Beschreibungen von Hierarchien und Rollen auch mehr und mehr weggehen. Ne. Da ändert sich momentan auch viel, aber stimmt, dass die gute alte Job Description, Stellenbeschreibung natürlich noch einen ganz wichtigen Stellenwert hat, um einfach diese ganzen Prozesse, die zu so einer Besetzung führen und, da hängt auch vieles mit zusammen, Vergütung, Nebenleistung. Genau. Das Ganze muss auch instrumentierbar sein.
Ja.
Und dazu braucht es einfach diese Arten von Beschreibung, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest noch.
Ich denke, das ist auch sehr, sehr hinderlich, wenn man dann auch überlegt, was in den Unternehmen passiert, wenn man dann Kompetenzen managen will für die Zukunft, für die Digitalisierung und man dann auch in diesen Rollen die Leute schon gesteckt hat, sie sich aber mittlerweile bewegt haben oder sie Fähigkeiten haben, wo sie nicht außerhalb ihrer Rolle sich bewegen wollen, weil sie dann nicht das Gefühl haben, sich in dieser richtigen Schiene für die Beförderung, sage ich mal in Anführungsstrichen, bewegen. Meinst du, dass sich unser gesamtes System von dieser Kompetenzseite her sich revolutionieren muss?
Weil was ich revolutionieren, also für mich ändert sich ständig. Und wenn ich zurückblicke, alle Jobs, die ich länger als ein Jahr gemacht habe, die waren am Ende andere Jobs als am Anfang. Das heißt, während dieser 2 Jahre oder zwei Jahre oder auch länger, 3 Jahre natürlich, also wenn ich dann am Ende nochmal eine Job Description, wird man oft gefragt, jetzt guck dir die Job Description nochmal an, wir müssen jetzt deinen Nachfolger suchen, ne? Dann kam dann meist eine andere raus. Mhm. Ja, weil ein paar Punkte weniger wichtig wurden, ein paar Punkte einfach dazu kamen. Mhm. Das Gesamte gilt natürlich überhaupt auch dafür das Kompetenzprofil von HR, wo sich wahnsinnig viel geändert hat. Da sind wir wieder bei Digitalisierung, bei vielen anderen Punkten, ne? die da reinkommen. Das heißt, Jobs ändern sich, die meisten Jobs, die ändern sich eigentlich ständig. Mhm. Und insbesondere über das Thema Digitalisierung, was reinkommt, Umgang mit Daten. Ich muss mal grinsen, weil als ich im Vorfeld dieses Webcast mir gedacht habe, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe meine Magisterarbeit noch auf einer Floppy Disk geschrieben. Ich muss mir heute schon erklären, was das ist, diese schwabbligen Dinger, ne, die man so reinstecken musste. Meist ja. Mitten in der Nacht dann abgestürzt sind und dann die halbe Arbeit weg war und so. Mein Chef Anfang des 21. Jahrhunderts, ganz am Anfang, ganz, ganz lieber Mensch, der hat sich noch alle E-Mails von seiner Assistentin ausdrucken lassen und händisch beantwortet und sie hat dann die Antwort zurückgeschrieben und so. Also wir sehen ja, wie sich über die Zeiten das so ändert, ne? Bis hin zu, und jetzt auf HR fokussierend, die ganzen Systeme, die wir jetzt einsetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Digitalisierung in HR schon wahnsinnig weit fortgeschritten ist. Da gibt es Bereiche, da ist man schon viel, viel weiter. Ne?
Ja.
Momentan ist Digitalisierung in HR in vielen Bereichen erstmal diese simple, wir haben jetzt ein System und wir machen es nicht mehr per Excel. Ja?
Ja.
Also wir haben eine intelligentere Datenauswertung. Ja. Oder wir haben dann irgendwie Self-Service für unsere Mitarbeitenden, für die Manager. Ne?
Ja.
Da ändert sich so viel und eigentlich jedes Jahr.
Jetzt hast du ja ganz viel Erfahrung bei ganz spannenden Stationen gesammelt, vor allem auch in der Pharmabranche, BioNTech. Wir haben Hoffmann-LaRange gehört, wir haben Böhringer gehört. Wie weit sind aus deiner Perspektive diese Unternehmen im Transformationsprozess und wie gut funktioniert es da schon auch mit digitalen Kompetenzen und dieser Idee des kontinuierlichen Weiterbildens, der vielleicht sogar der Lernkultur, auch wieder ein Buzzword, aber ein sehr wichtiges. Was sind da so deine Einschätzungen zu diesen Branchen?
Branche insgesamt ist ein bisschen schwierig, was ich bei den mehr Mature-Firmen, also die schon länger existieren, sehe, ist, dass die oftmals in den Bereichen R&D oder dann auch, also Forschung und Entwicklung oder dann auch Produktion schon ganz gut dabei sind, was nicht nur Digitalisierung betrifft, sondern auch Einsatz künstlicher Intelligenz. Da geht es um Auswertung von Patientendaten, da geht es um intelligente Entscheidungshilfe aus der künstlichen Intelligenz für Forschung. Ja. Wo sollten wir weiter forschen? Was ist jetzt erfolgsversprechend? Das überträgt sich auch in, wenn man jetzt von der Forschung in die Produktion geht, dieser sogenannte Tech-Transfer, wenn ich von den kleinen Chargen, die ich für die Forschung brauche, auf die kommerzielle Produktion gehe. Das ist mal so ein kniffliger Punkt, der auch viel Zeit oft kostet in dem ganzen Pharma-Lebenszyklus. Da hat man jetzt wirklich mit intelligenten Systems geschafft, da Monate zu verkürzen, indem man einfach simuliert, was passiert bei einer kleinen Menge und was passiert bei einer großen, was muss man anpassen. Also das ist eine fantastische Entwicklung. Wie gesagt, an den Stellen in der Wertschöpfung ist man da schon aus meiner Beobachtung deutlich weiter als in den sogenannten Support-Funktionen, wie auch HR, wo Digitalisierung in erster Linie heißt, wir haben gute HR-Systeme, die auch nutzerfreundlich sind mit Manager-Self-Service und hier und da arbeiten wir auch schon, wie zum Beispiel beim Auswahlprozess mit künstlicher Intelligenz.
Aber also das, was du beschreibst, ist auch mein Eindruck in vielen Branchen. Aber ist es nicht auch eigentlich nochmal ein großer Warnschuss, dass man im Prinzip gerade so HR immer hinten anstellt? Ja, dass man sagt, naja, wir digitalisieren erstmal dort, wo man Geld verdient, was ja ein Stück weit so ist, aber man unterschätzt die Bedeutung und man hat das immer so ein bisschen, ja, das machen wir dann, wenn wir irgendwann Zeit haben und wenn es ein gutes Jahr war. Zeigt das nicht auch echt ein Grundproblem dieses Transformationsprozesses?
Ich würde sagen, das ist ein anderes Grundproblem. Ne? Erstmal, der Fokus ist natürlich immer erstmal da, wo geforscht wird, wo die Produkte in den Markt gehen, die wirklich auch einen Unterschied für das Leben der Menschen machen. Ne? Mhm. Also die sogenannten Supportfunktionen, sie kommen oft erst im zweiten Schritt. Mhm. Und das kann ich persönlich auch gut verstehen, dass sie im zweiten Schritt kommen. Bei Startups sieht man das noch stärker. Ne, als bei den etablierteren Firmen. Ja, ich denke, da ist einfach noch viel, viel Nachholpotenzial. Momentan ist es in vielen HR-Abteilungen so, dass das Nachholpotenzial erstmal wirklich bei Systemeinführungen liegt. Ne? Noch gar nicht bei den fancy Sachen, ja, die als zweiten Schritt kommen können. Und da fände ich es auch schwierig, wenn man jetzt von 0 auf 200 springt. Da muss man auch ein Stück weit durch diese Evolution gehen.
Klar, nee, das ist klar. Aber ich denke, wenn man sich heute immer noch mit Datenqualität, Datenverfügbarkeit da in HR auseinandersetzt, teilweise überhaupt keine Transparenz hat, was Kompetenzen angeht im Unternehmen, weil man die nie getrackt und gemessen hat, dann ist das für mich schon sowas, wo ich sage, ja, natürlich verdient man damit kein Geld. Das ist nicht R&D, das ist nicht die Fertigung, die Produktion. Aber es ist etwas ganz Zentrales. Und irgendwann braucht man eben auch im R&D-Prozess Leute, die bestimmte Kompetenzen haben und die sich vielleicht verändern. Und wenn ich da immer im Blindflug oder im Nebelflug unterwegs bin, dann wird es dann irgendwann auch ein Business Case, der dann da im Prinzip abhanden kommt. Und das kritisiere ich so ein bisschen, dass man da schon arg langsam unterwegs ist und sich mit den ganz kleinen Brötchen momentan noch zufriedenstellt.
Ja, zufrieden ist man vielleicht damit nicht. Ne? Vielfach muss man einfach die Hausarbeit machen.
Ja. Ne?
Hat dann aber auch schon, und da sehe ich auch wirklich interessante Ansätze, wie man Daten aus verschiedenen Bereichen, man darf jetzt auch das Thema Datenschutz da nicht ganz vernachlässigen.
Nee,
Mitarbeiterdaten hat immer noch mehr extra Qualität. Ne? Aber ja, wie man durch intelligente Verknüpfung von Daten aus Mitarbeiterbefragungen, Absenzen, und, so die sich ja wirklich in diesem Datenschatz in einem Unternehmen zusammenfinden, wie man dadurch intelligente Auswertung viel, viel besser verstehen kann, was wirklich im Team, im Unternehmen los ist. Da gibt es zunehmend gute Ansätze. Ne? Also von daher denke ich Schritt für Schritt und ja, wir könnten da gerne schon 5 Jahre weiter sein, aber es geht in die richtige Richtung.
Laura, wie divers sind die Skills in HR selber drin? Wie divers sind die Leute unterwegs, sich selber zu transformieren?
Oh, also die Menschen in HR halte ich für ziemlich divers. Ja? Also die Teams, die ich immer aufgebaut habe, waren es auf jeden Fall. Und die zweite Frage war jetzt, wie...
Wie weit sind die HRler drin, sich selber zu transformieren? Ich meine jetzt nicht nur von der Software-Seite her, von dem Einsatz von den verschiedenen Tools, die zur Verfügung stehen, sondern vom Mindset auch her.
Ja, da sprichst du ja diese ganze Reise an von dem klassischen HR, was wir jetzt aus dem letzten Jahrhundert kennen, da verorte ich es immer ganz gerne, ne? und diesem wirklich Business Partnering, Strategic Sparing Partner, ne, wo denn diese ganzen modernen Kompetenzen auch reinkommen. Und ich würde sagen, grosso modo in dieser Transformation befinden wir uns noch. Ja, der Unterschied ist schon krass zwischen Firmen, die da schon sehr, sehr weit sind, ein sehr gutes Business-Partner-Modell hinterlegt haben, wo wirklich auch HR has a seat at the table, in strategischen Themen eng involviert ist und nicht nur involviert, wirklich, wirklich echt mitspricht, während in anderen Unternehmungen HR noch sehr stark im Operativen verankert ist. Bei Startups, die ich ja auch viel betreut habe, BioNTech ist ja irgendwo auch ein großes Startup noch, jetzt mit einem Hypergrowth, ist das wirklich oft so eine Evolution, die sich auch mit der Evolution des Unternehmens als Ganzem einhergeht. Mhm. Dass man am Anfang natürlich sehr hands-on, sehr, sehr operativ, sehr auf das Transaktionelle, das muss erstmal laufen, fokussiert ist und dann mehr und mehr wirklich auch diese strategischen Themen sich derer annimmt und dort auch wahrgenommen wird und dann auch wirklich Teil der Diskussion wird.
Du hast gerade BioNTech erwähnt, ein ganz spannendes Unternehmen, bei dem du da tätig warst. Was konntest du da mitnehmen? Ich meine, die müssen ja auch einige Sachen ziemlich gut gemacht haben. Ja, sonst hätten sie auch jetzt nicht so diese Durchbrüche geschafft. Es gab viel Mediencoverage, aber auch eher, sag mal, aus der medizinischen Perspektive. Gibt es da aus HR-Sicht Themen, wo du sagst, das war spannend, das hat vielleicht auch ein bisschen zum Erfolg beigetragen?
Ah, furchtbar spannend, also absolut, absolut faszinierendes Unternehmen. Ich denke, es gibt einen klaren Punkt, der dieses Unternehmen so faszinierend und auch so stark macht. Dieser starke gemeinsame Fokus auf den Purpose. We are saving the world, we make it happen, against all odds. Ja? Toll. Ich meine, es war eine kleine Unternehmung, keiner hätte denen das wirklich zugetraut. Ne? Und dann gab es eine Führungsperson, die gesagt hat, wir machen das. Mhm. Ja, und gibt es auch das interessante Buch Project Lightspeed, wo der Ugo an der Stelle ziemlich alleine stand. Ne? Und auch um ihn rum so, ja, nee, können wir nicht, sind wir zu klein, haben wir nicht das Geld und so. Ne? Und wirklich diese Verknüpfung des Purpose mit dieser Einstellung, nee, wir schaffen das, auch wenn es uns keiner zutraut. Mhm, ja? Und dann mit diesem lasersharp Fokus, also ich habe oft gelacht, wenn Leute mich gefragt haben in HR bei BioNTech, warum habt ihr denn das, den Prozess noch nicht und den? Und die haben gesagt, ja, wenn wir jetzt vor 2 Jahren gesagt hätten, bevor wir das Vaccine in die Welt setzen, machen wir erstmal einen ordentlichen Performance-Management-Prozess, machen wir Computer-Play ordentlich und so, hätten wir jetzt noch kein Vaccine. Ne? Ja. Also wirklich diese Leidenschaft, wir retten die Welt und dann ein lasersharp Fokus auf dieses eine und forget all the rest. Ja? Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Teil dieser Erfolgsgeschichte und faszinierend, das zu sehen.
Ja. Braucht HR auch also einen Laser-Sharp-Fokus im Allgemeinen und we'll save HR?
Ja, ich denke, bei HR ist das Thema, wir müssen uns klar sein, was für eine Positionierung wir von HR haben wollen. Und da gibt es nicht eine Frage, die für jedes Unternehmen die gleiche Antwort bringt. Ne? Sondern das hat was damit zu tun, wo ein Unternehmen steht in seinem Lebenszyklus. Ne? Das hat was damit zu tun, in welchem Business es unterwegs ist, überhaupt wie groß es ist, wie die Gesamtsituation ist. Ist das gerade irgendwo am Expandieren oder ist das eher am sich stabilisieren und. Nach all diesen Fragen beantwortet sich doch dann, was für ein HR brauchen wir gerade. Mhm. Also für mich ist diese Zeit auch der Best Practices und so ist es, ne? Die ist vorbei. Die ist bei Prozessen vorbei, die ist aber auch gesamthaft vorbei, wenn man sagt, was sollte HR sein? Mhm. HR kann ganz verschiedene Dinge sein, so wie auch Procurement, Supply Chain etc. sicher auch gucken müssen, was braucht die Firma zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt? Das ist doch die Frage.
Stimmt. Wir haben uns schon ordentlich verquatscht, weil die Zeit fliegt im Winde davon. Laura, es ist ganz spannend, mit dir zu sprechen und deine so gut überlegten Überlegungen mit dir zu diskutieren. Wir haben jetzt unsere zwei Abschlussfragen. Die erste darf ich dir stellen, die zweite kommt von der Anne. Und ich würde gerne von dir relativ straightforward wissen, was so für dich die Themen sind, die in Zukunft oberste Priorität bei dir haben werden, für dich persönlich, aus unternehmerischer Sicht, was auch immer. Also was sind so für dich die Top-3-Themen?
Top-3-Themen und ich glaube, ich darf die auch wirklich ganz, ganz global, ganz breit, ganz ja, klar. Persönlich in jeder Form beantworten. Gemeinsamkeit in Unterschiedlichkeit finden. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Zeitthema. Basierend, was wir gesehen haben, Corona und auch jetzt, die Gesellschaft driftet auseinander irgendwo. Ich finde das teilweise erschreckend, ne, wie wir auseinander uns entwickeln. Reichschere, es gibt Menschen, die sagen, ja, mit jemandem, der sowas sagt, rede ich gar nicht mehr. Das sind Dinge, die mich sehr besorgen, wenn ich auf die Welt, auf die Gesellschaften schaue. Und ich denke, es ist an jedem von uns, das zu finden, so diese Gemeinschaft in der Unterschiedlichkeit zu finden. Wir sitzen auf einem Planeten zusammen. Das wird sich auch nicht ändern. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Alle, die da hocken auf dem Planeten. Da finde ich übrigens als kleine Deto ganz spannend. In der Schweiz, wo ich ja zu Hause bin, gibt es jetzt eine Initiative, wo Menschen, die in dem Fall politisch interessiert sind, sich auf eine Plattform anmelden können. Da werden dann so 10 politische Fragen gestellt, wo man da steht. Und dann wird man gematcht mit jemandem, der die meisten dieser Fragen ganz anders beantwortet hat. Und daraus resultiert dann ein Virtual- oder Face-to-Face-Meeting, wo man sich dann respektvoll austauscht. Cool. Und ich find das klasse, weil wir merken selbst, wir bewegen uns sehr, sehr stark in unseren Bubbles. Ne? Ja. Da sind wir oft bei Algorithmen, die auch dazu führen, dass ich immer den Newsflow kriege, den ich eh schon mag. Ne? Und das irgendwie aus diesem rauszukommen und gerade auch mal diese anderen Seiten sich auch anzuhören. Wie kommt die Person zu so einer ganz anderen, zu so einer Auffassung, die ich so ganz komisch finde. Ne? Zweiter Punkt, Resilienz. Ich glaube wirklich, was auf uns alle einprasselt in der Welt, in der Arbeitswelt, ist dieses Thema Resilienz einfach ein riesenwichtiges. Wie wir das schaffen, als Einzelperson, als Team, als Unternehmung, als Land, als Welt irgendwo mit diesen ganzen Umbrüchen, Verwerfungen, mit all diesen Themen, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie jetzt mal wieder passieren oder überhaupt passieren, umgehen. Resilienz. Ne? Und das dritte Thema, da schwank ich gerade ein bisschen wieder zurück in mein HR-Feld, ist, was heißt Führung im 21. Jahrhundert? Ne? Führung neu zu denken, Führung auch nicht nur auf Führungspersonen zu beschränken, sondern durchaus auch auf andere Bereiche. Führung sehr stark als jemand, der es Leuten ermöglicht, erfolgreich zu sein, nicht jemand, der von oben die Ansagen macht. Ne? Mhm. Also sich da ganz, ganz neu zu reflektieren, gerade dieses Thema Führung, was ja so wichtig ist im Arbeitsumfeld, im Privaten auch, das neu zu reflektieren. Das wären so die 3 Themen.
Tolle Themen.
Genau, Laura, nur ganz, ganz, ganz kurz. Die letzte Frage. 3 Sachen, die die Menschen lernen sollten für die Zukunft. Kann auch für HR bestimmt sein, wenn du möchtest.
Knüpfe ich vielleicht bei dem ja, großen Thema digital an. Eines ist intelligenter Umgang, Auswertung von Informationen, von Daten. Wir werden überhäuft, ne, mit Daten. Welchen kann man glauben, welchen nicht? Wie kann ich damit kritisch umgehen mit dem allen, was ich finde, wo finde ich Informationen, die mir hilfreich sind? Was hilft mir, diese einzuordnen? Was hilft mir, die rauszusuchen, die für mich relevant sind? Und auch, wie kann ich sensitiv damit umgehen, wie meine Daten verwendet werden? Das ist ja auch eine Kompetenz, die man braucht. Also das würde ich sagen, Art 1. A2 ist auch eine Kompetenz, sage ich nochmal, Resilienz. Mhm. Ja, das ist eine Kompetenz, denke ich, die wir alle aufbauen müssten. Und verbunden damit ist eine solide Selbsterkenntnis. Mhm. Weil ich sehe viele Menschen, die hier und da schauen und gar nicht richtig wissen, was für einen Job will ich, was will ich eigentlich von meinem Leben, die sich auch sehr, sehr stark dann beeinflussen lassen von Strömungen, von dem, was man irgendwo im Internet oder liest oder von Bekannten ja. hört. Ja. Also eine große Verunsicherung, ne? Gepaart mit auch so einem Bias, ach, Beamtenlaufbahn, da ist so viel Bias drin und auch wiederum da hinzukommen zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich mich selbst verstehe, wie ich ticke, was gut für mich ist, was ich brauche und das dann auch in meinem Leben beruflich oder auch privat umzusetzen. Ich glaube, es gibt mir auch eine ganz andere Stabilität, um dann mit diesen Verwerfungen, die alle so im Leben passieren, um mich herum politisch und alles, das hat uns ja alle stark verunsichert, ne? Corona, Ukraine, was kommt als nächstes? Ne? Mhm. Ich denke, wenn ich so eine gute Selbsterkenntnis als Basis habe, kann ich damit auch besser umgehen. Mhm.
Eine wunderbare Aussage, die wir gerne unterschreiben. Und damit möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Laura, für deine wunderbaren Erkenntnisse und Aussagen und deine wertvolle Zeit, die du heute in unserem Podcast investiert hast.
Ich danke euch sehr, sehr gerne.
Ich sage auch danke, Laura. Und ich sage, das war das Gespräch mit der Frau, die den eigenen Namen ausgesucht hat, ganz international unterwegs ist, sich in Japan auch gut auskennt und den scharfen Fokus für HR hat. Es war das Gespräch mit Laura Katrin Seitz, die HR, CHRO und CPOs, auch Board Executives, unterstützt auf ihrem Weg in die digitale Transformation. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gast kennen, der genauso spannend ist wie unsere Laura heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch bei uns im Podcast tut. Und alle, die öfters zuhören, wissen, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Korg.